Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 6 Gewürm.
Aussage von Timothy Hodge bezüglich seiner sexuellen Begegnung mit einer gewissen Harriet Lee und deren anschließender Tod. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 9. Dezember 2014. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich meine, ich bin mir sicher, dass sie tot ist, aber ich weiß nicht. Lassen Sie mich am besten von vorne anfangen. Ich bin Designer und arbeite hauptsächlich freiberuflich mit ein paar regelmäßigen Aufträgen von Firmen, die meine Arbeit mögen. Ich habe sogar, hatte den Luxus einer Wohnung, die so eingerichtet war, dass ich von zu Hause aus arbeiten konnte. Das bedeutete, dass wenn ich gerade an einem großen Projekt arbeitete, ich lange Zeit nicht das Haus verließ. Nicht gerade die beste Work-Life-Balance, aber ich konnte es gut damit ausgleichen, dass ich mir nach so einem großen Projekt ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche Zeit nahm, bevor das nächste Projekt anstand. Ich halte es für wichtig, dass ich diese Zeit habe, um mich zu entspannen und ein bisschen Dampf abzulassen, denn wenn ich in einem Projekt drin hänge, kommt das Wochenende häufig zu kurz. Feiern und etwas trinken gehen sind dabei meine bevorzugten Mittel der Entspannung. Normalerweise bin ich im Camden oder in der Old Street unterwegs, und obwohl ich zugeben muss, dass ich ab und an der ein oder anderen Partydroge nicht abgeneigt bin, schwöre ich, dass ich stocknüchtern war, als das alles passiert ist. Es ist jetzt etwa 3 Wochen her. Ich hatte gerade einen großen Job für einen meiner anspruchsvolleren Kunden beendet und wollte mich daher an jenem Abend etwas abschießen gehen. Leider hatte keiner meiner Freunde Zeit, sich mir anzuschließen. Ehrlich gesagt, kein Wunder, denn es war ein Donnerstag mitten im November. Weshalb es sich nicht gelohnt hätte, den ganzen Weg in die Stadt zu fahren. Glücklicherweise wohnte ich in Brixton, was bedeutet, dass es ein paar anständige Optionen fast direkt vor meiner Haustür gab, und ich wusste ganz zufällig, dass das Dockstar donnerstags ein ziemlich anständiges Programm am Start hatte. Also beschloss ich, dorthin zu gehen und mich etwas zu amüsieren, was ich dann auch getan habe. Allerdings war ich entgegen meiner Erwartung und trotz der ganzen Leute und der Musik nicht ganz in Partylaune, aber ich habe trotzdem ein bisschen was getrunken und viel getanzt. Okay, also vielleicht war ich nicht ganz so nüchtern, wie ich zuerst gesagt habe. Aber ich würde mich auf keinen Fall als betrunken beschreiben. Ich war an diesem Abend nicht unbedingt auf der Suche nach Sex, aber ich weiß, dass ich nicht unattraktiv bin und ich wohne in der Nähe, also bin ich immer darauf gefasst, jemanden zum, sagen wir mal, Mitnehmen zu finden. Es war kurz vor Mitternacht, als ich sie sah. Sie war schlank und sah nach Studentin aus, was ihr Alter auf irgendwas zwischen 19 und 28 festlegte. Sie hatte langes Haar, das intensiv henna-rot gefärbt war, zerrissene Strumpfhosen und zu viel Eyeliner aufgetragen. Genau die Art Frau, auf die ich stehe. Sie stand auf der Tanzfläche und ich verschwendete keine Sekunde und versuchte, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Es war allerdings schwieriger, als ich vermutet hatte, denn sie beobachtete sehr konzentriert die Türen. Zuerst dachte ich, sie würde auf jemanden warten, aber je mehr ich sie beobachtete, desto mehr konnte ich die Nervosität in ihren Augen sehen. Vielleicht sogar eine Spur Angst. In diesem Moment bemerkte sie mich und unsere Blicke trafen sich. Sie kam rüber zu mir und wir fingen an, zusammen zu tanzen. Sie war eine exzellente Tänzerin, viel besser als ich. Sie bewegte sich in einem sanften, rollenden Rhythmus, fast, möchte ich sagen, windend. Ich wollte ihr einen Drink ausgeben, aber sie lehnte ab und gestikulierte stattdessen nach Wasser, das ich ihr gern besorgte. Ich konnte sie wegen der Musik nicht wirklich hören, aber man geht ja auch nicht aus, um sich zu unterhalten. Außerdem konnte ich sie klar verstehen, als sie sich zu mir beugte und mich fragte, ob sie mit zu mir kommen könnte. Ich sagte ja. Im Nachhinein betrachtet war es ziemlich dumm. Ich meine, natürlich war es das, aber sie war wunderschön und da war etwas in der Art, wie sie sich bewegte, das mich wirklich anmachte. Sie lächelte, als ich ja sagte. Und einen Moment lang sah es weniger wie Vorfreude als vielmehr wie Erleichterung aus. Draußen vor dem Docks da war es viel ruhiger und wir hatten Gelegenheit, uns etwas zu unterhalten. Sie sagte, dass ihr Name Harriet sei und sie war sehr erfreut zu hören, dass ich in der Nähe wohnte, weil es war doch relativ kalt. Sie hielt sich an meinem Arm fest, als wir uns auf dem Weg zu meiner Straße machten. Ich dachte zuerst, dass sie dies tat, um sich etwas aufzuwärmen. Sie hatte keinen Mantel und ich hatte meine Zweifel, dass das Jäckchen, das sie anhatte, besonders warm war. Als ich sie jedoch ansah, bemerkte ich, dass sie sich wieder genauso umschaute, wie sie es zuvor beim Beobachten der Türen gemacht hatte. Ihre Nervosität war jetzt noch offensichtlicher und sie schaute aufmerksam in jede Straße, die wir passierten. Ich fragte sie, ob irgendetwas nicht stimme, und versuchte ihr zu erklären, dass ich in einer netten Gegend wohne, dass sie vollkommen sicher sei und so weiter. Sie nickte zustimmend, schien aber immer noch nervös zu sein. Als wir etwa die halbe Strecke zurückgelegt hatten, bemerkte ich, wie sie ihre Hände auf ihre Arme legte. Zuerst dachte ich, sie würde sie nur reiben, um sich zu wärmen, aber nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass sie sich ziemlich stark kratzte und ihre Fingernägel deutliche rote Spuren hinterließen. Mir schwante, dass etwas nicht stimmte und ich fragte Harriet, ob alles in Ordnung sei, ob es etwas gäbe, das ich wissen sollte. Sie sagte einfach nur, dass wir so schnell wie möglich zu mir nach Hause sollten. Ich stimmte zu, da ich mir dachte, dass, was auch immer das Problem sei, es sich leichter in meiner Wohnung lösen ließe als mitten in der Nacht auf der kalten Straße. Als wir das Haus erreichten, starrte sie schon fast panisch über ihre Schulter. Ich folgte ihrem Blick, konnte aber nichts sehen, also öffnete ich schnell die Eingangstür und ließ sie herein. Sie schien sich ein wenig zu entspannen, als wir beide in dem relativ warmen Flur kamen und die Tür fest hinter uns zuschlug. Meine Wohnung war im dritten Stock, und obwohl ich, wie gesagt, nicht in einer schlechten Gegend wohnte, hatte ich ein zusätzliches Schloss an meiner Tür. Harriet entspannte sich sichtlich, als sie es sah, und noch mehr, als es geschlossen war. Die unruhigen Blicke und das Kratzen an ihren Armen hörten fast sofort auf. Ich bot ihr einen Kaffee oder Tee an, um sich aufzuwärmen. Sie bat nur um ein Glas Wasser und sagte, sie fühle sich ein bisschen unwohl. Wir setzten uns und nachdem ich ihr ein Wasser geholt und mir einen Kaffee gemacht hatte, unterhielten wir uns eine Weile. Mein Instinkt hatte richtig gelegen. Sie war eine Studentin. Sie studierte Kunst, war aber noch nicht lange in London und stammte ursprünglich aus Salisbury und hatte es in letzter Zeit schwer gehabt. Sie machte eine Pause und ich sah in ihren Augen wieder die Spur der gleichen Panik, die ich schon auf der Straße gesehen hatte. Ich bat sie, mir zu sagen, was los sei. Es war offensichtlich, dass sie etwas bedrückte und ich wollte ihr gerne helfen. Sie wurde für ein paar Momente sehr still und nickte dann. Sie erzählte mir, dass sie vorletzte Nacht überfallen worden war, aber die Art, wie sie das Wort überfallen aussprach, klang so, als wäre sie sich selbst nicht sicher. Ich nickte nur und ließ sie weitererzählen. Sie wohnte oben in Archway, in einer Straße namens Elfhorn Road, und war gegen Mitternacht nach Hause gegangen, als sie eine Frau erblickte, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig gelegen hatte. Diese Frau hatte ein langes, rotes Kleid angehabt und Harriet sagte, sie hatte sehen können, wie es sich im orangefarbenen Schein der Straßenlaternen wogte, ganz als ob sich etwas darunter bewegen würde. Zu diesem Zeitpunkt war Harriet bereits in der Nähe ihres Hauses, welches sie sich mit mehreren anderen Studenten teilte, und sie war daher, nach ihrer Aussage, vielleicht weniger vorsichtig gewesen, als sie hätte sein sollen und hatte sich der Frau genähert und dabei gerufen und gefragt, ob diese Hilfe benötigte. Es kam keine Antwort, aber alle Bewegungen stoppten und das rote Kleid wurde ganz starr. Plötzlich, viel schneller als Harriet erwarten konnte, sprang die Frau auf und rannte direkt auf sie zu, packte sie an den Schultern und drückte sie mit dem Rücken gegen eine nahegelegene Wand. Es geschah so schnell, dass Harriet meinte, sie hätte nie einen richtigen Blick auf die Frau werfen können, abgesehen von ihrem Kleid und ihrem Kopf mit langen, verfilzten, schwarzen Haaren und großen, starrenden Augen. Die Frau knurrte ihr etwas zu, aber Harriet konnte es nicht verstehen. Sie versuchte zu fragen, was sie wollte, aber als sie das tat, spürte sie einen plötzlichen Schmerz in ihrem Magen, ganz so, als wäre sie erstochen worden, was sie auch zuerst dachte. Sie erzählte mir, dass sie dann zu Boden gefallen und fast sofort das Bewusstsein verloren hatte. Als sie wieder aufgewacht war, war die Frau in dem roten Kleid verschwunden. Harriet hatte erwartet, sich in einer durch ihre Bauchwunde verursachten Blutlache vorzufinden, konnte aber stattdessen keine Spur von einer Verletzung finden, außer ihren aufgeschürften Knien. Sie war danach nach Hause getaumelt und hatte versucht, darüber zu schlafen. Seitdem habe sie diese Frau überall sehen können, wo sie auch hinging. Sie fühlte sich ständig verfolgt und konnte nicht zu Hause bleiben. Denn immer, wenn sie es versuchte, war es so, als würde etwas schwer auf ihr lasten. Ihre Haut juckte so sehr, dass es fast unerträglich war. Harriet hatte offenbar bereits versucht, zur Polizei zu gehen. Ihr sei aber kurz vor dem Revier so schlecht geworden, dass sie sich auf dem Gehweg übergeben musste. Sie war auch im Krankenhaus gewesen, aber dort hat man ihr gesagt, dass man nichts Auffälliges feststellen konnte und sie einen Termin bei ihrem Hausarzt machen solle. Sie hatte die letzten 3 Tage damit verbracht, einfach in Cafés und Bars und Clubs herumzuhängen, überall dort, wo genug Leute waren, dass sie sich sicher fühlen konnte. Sie wusste einfach nicht, was sie sonst tun sollte. Inzwischen weinte Harriet, und ich fühlte mich wie ein komplettes Arschloch, weil ich das Thema zur Sprache gebracht hatte. Ich murmelte ein paar entschuldigende Worte. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Ich wollte nur, dass sie sich besser fühlt. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, was passieren würde. Aber ich habe sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie mich in dieser Situation küssen würde. Ich weiß, sie war in einer verwundbaren Lage und ich fühle mich wie ein Arsch deswegen, aber ich schwöre, dass ich die Sache nicht ausnutzen wollte. Ich fragte sie immer wieder, ob sie sich sicher sei, aber sie nickte nur und zog mich ins Schlafzimmer. Also ja, wir hatten Sex. Da gibt es nicht viel darüber zu erzählen. Das Entscheidende ist, was danach passierte. Als wir erschöpft im Bett lagen, lehnte ich meinen Kopf an ihre Schulter. Ich wollte gerade etwas sagen, aber bevor ich es konnte, spürte ich, wie sich etwas bewegte. Es ist schwer zu beschreiben, aber es war nicht ihre Schulter, die sich bewegte, es war etwas in ihr, unter der Haut. Ich konnte es ganz leicht mit meiner Wange spüren. Ich schoss im Bett hoch, aber das einzige Anzeichen, dass sie etwas davon bemerkt hatte, war, dass sie sich geistesabwesend dort kratzte, wo ich gelegen hatte. Ich begann mich zu entspannen, legte mich wieder hin. Vielleicht hatte ich es mir nur eingebildet. Aber in diesem Moment krümmte sie sich plötzlich und stöhnte vor Schmerzen. Ihre Augen weiteten sich und sie umklammerte fest ihren Bauch. Ich versuchte zu sehen, was los war, fragte, ob ich helfen könne, aber sie stieß mich einfach weg. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, also rannte ich hinaus und in Richtung Badezimmer. Mein Verstand war völlig leer und ich konnte mich nicht erinnern, ob ich irgendwelche Schmerzmittel oder Verdauungsmedikamente oder so etwas hatte. Oder sollte ich einen Krankenwagen rufen? Ich war mir nicht sicher und durchwühlte schließlich meinen Medizinschrank auf der Suche nach, ich weiß nicht, irgendwas, das vielleicht geholfen hätte. Ich hörte Harriet immer noch im Schlafzimmer vor Schmerzen stöhnen und hatte mich gerade entschlossen, einen Krankenwagen zu rufen, als ich etwas anderes hörte. Etwas, das mich erstarren ließ. Es ist schwer, das Geräusch, das aus dem Schlafzimmer kam, wirklich zu beschreiben. Am ehesten klang es wie ein Ei, das auf den Steinboden aufschlug. Eine Art nasser, knackender Aufschlag. Dann herrschte Stille. Harriet machte überhaupt keine Geräusche mehr. Ich ging langsam, sehr langsam zurück zum Schlafzimmer. Die Tür stand offen, aber ich hatte das Licht nicht eingeschaltet, sodass im Innern nur Dunkelheit zu sehen war. Ich hätte vermutlich das Licht im Flur anmachen können, aber irgendwas in mir sagte mir, dass ich gar nicht wirklich sehen wollte, was in dem Zimmer war. Ich blieb an der Türschwelle stehen. Das einzige Licht kam von einer Straßenlaterne, die durch einen schmalen Spalt zwischen den Vorhängen hereinschien. Sie müssen mich entschuldigen. Was ich dort gesehen habe, ist schwer aufzuschreiben, aber nur so kann ich erklären, warum ich es tun musste. Warum es so viel besser war, meine Wohnung in Brand zu setzen und mitten im Winter nackt auf der Straße zu stehen und darauf zu warten, dass die Feuerwehr eintraf, als auch nur eine Sekunde länger an diesem Ort zu verbringen. Und ja, ich gebe ihr zu, dass ich das Feuer selbst gelegt habe. Zeigen Sie mich von mir aus bei der Polizei an. Es ist mir nur wichtig, dass jemand versteht, warum. Das Zimmer war nicht wiederzuerkennen. Auf dem Bett, dort, wo Harriet gelegen hatte, lag eine Gestalt, die nicht mehr sie war. Ich konnte in diesem Haufen aus entstellten und verzerrtem Fleisch kaum etwas erkennen, das auch nur im Entferntesten noch menschlich aussah. Das Bett selbst war schmierig und eine dunkle Flüssigkeit glänzte etwas im Licht, während sie von den herabhängenden Laken auf den Boden tropfte. Aber was mich an dem Ganzen wirklich abstieß, was mich in die Flucht schlug, war das, was sich dort drin bewegte und windete. Sie bedeckten jede Oberfläche. Den Boden, das Bett, das, was einmal Harriet gewesen war, sogar die Decke. Dort war ein dicker, sich bewegender Teppich aus bleichen, sich windenden Würmern. Die Wohnung brannte für eine sehr lange Zeit. Ende der Aussage. Diese Geschichte ist beunruhigend, sofern sie wahr ist. Nicht wegen den Erlebnissen von Herrn Hodge, obwohl ich sicher bin, dass diese sehr verstörend waren. Der Polizeibericht, den Sascha beschaffen konnte, wirft allerdings Zweifel auf einen Großteil der Details. Es ist wahr, dass die Wohnung von Herrn Hodge am 20. November letzten Jahres in Brand geriet, aber es gab wohl keine Hinweise auf Brandstiftung noch auf menschliche Überreste. Obwohl das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, lange bevor es zu nennenswerten Schäden an der Gebäudestruktur kam. Es wurde etwas verkohltes organisches Material im Schlafzimmer gefunden und getestet, aber offenbar war es nicht menschlich, obwohl in dem Bericht nicht steht, ob sie jemals herausgefunden haben, um was es sich handelte. Ich muss allerdings zugeben, dass die Aussage zu dem Verschwinden einer Harriet Lee, einer Studentin aus Roehampton, zu passen scheint, die kurz danach als vermisst gemeldet worden war. Sie scheint auf die hier gegebene Beschreibung zu passen. Aber das ist nicht wirklich das, was mich beunruhigt. Obwohl es sich natürlich um einen tragischen Verlust eines Lebens handelt, etc. pp. Nein, was mich wirklich beunruhigt ist, dass sofern Herrn Hodges Erinnerung an Harriets Geschichte korrekt ist und sie von einer Frau in einem roten Kleid in Archway angegriffen wurde, dies mit der Beschreibung und dem letzten Aufenthaltsort von Jane Prentice übereinstimmt. Ich kann keine Belege darüber finden, dass meine Vorgängerin dieser Aussage weiter nachgegangen ist, also habe ich die nötigen Schritte unternommen und Herrn Hodge der ECDC gemeldet. Wir waren nicht in der Lage, ihn ausfindig zu machen, um eine Follow-up-Befragung durchzuführen, und falls es wahr sein sollte, dass er mit einer von Prentice Opfern Verkehr hatte, dann werden sie sich früher oder später sowieso um ihn kümmern müssen. Ich hoffe nur, dass es nicht schon zu spät ist. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.